Moin und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge von Lehrreiche Hochschulinnovation. Keine Sorge, Ronny und ich podcasten weiter, allerdings aus vor allem technischen, auch leicht inhaltlichen Gründen, unter neuem Namen und unter einem neuen Feed. Das heißt, wenn ihr uns in Zukunft hören wollt, dann verpasst ihr keine Folge, wenn ihr dem Podcast Update Hochschule folgt und der Anleitung von Ronny, wie ihr da hinkommt. Nachher geht's hier noch einmal weiter mit unserer neuesten Folge.
Genau, es ist so, dass wir umgezogen sind technisch, aber wir wollten ohnehin auch inhaltlich ein bisschen einen größeren Sprung machen mit diesem Innovationsbegriff. Das fanden wir spannend, uns da lang abzuarbeiten, aber im Endeffekt geht's uns darum, einfach wirklich fernab von jeden ideologischen Diskursen einfach coole neue Dinge in Hochschulen zu besprechen, vielleicht ja sogar voranzutreiben. Und wenn ihr euch das interessiert, also zum einen, was Updates an Hochschulen brauchen, aber eben auch, was ihr jetzt in eurem Podcast updaten müsst, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und zwar habt ihr natürlich wahrscheinlich einen Podcast-Player eurer Wahl, sei das Spotify. Wenn ihr dann auf update-hochschule.de klickt, das ist auch nochmal in den Shownotes hier, könnt ihr direkt zu Spotify kommen. Oder dort ist ein RSS-Feed verlinkt, da kann man, wenn man gerne manuell quasi im Podcatcher rumschraubt und das abonnieren möchte, was machen. Ansonsten, das ist auch ein guter Weg über alle gängigen Suchen in den Podcatchern oder in euren Podcast-Playern oder ganz klassisch die letzte Option, die immer funktioniert, einfach über den Browser update-hochschule.de, ganz einfach. Es lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr euch ein bisschen updatet, damit ihr uns weiter hören könnt.
Genau. Warum wir genau das gemacht haben, hört ihr in unserer aktuellen Folge. Die spielen wir noch einmal in diesem Feed aus. Die startet gleich. Dafür müsst ihr nichts tun. Wenn ihr uns in Zukunft hören wollt und wenn diese quasi Relaunch-Pilotfolge, will ich sie mal nennen, euch überzeugt, dann folgt uns in unserem neuen Feed, wechselt zu Update Hochschule. Dort arbeiten Ronny und ich wie gewohnt weiter. Der Turnus bleibt ähnlich. Die Themen bleiben relativ ähnlich, wenn auch mit einem leicht anderen Fokus, mehr auf was brauchen wir an Hochschulen und weniger auf was ist innovativ und was nicht. Unsere starke Community-Orientierung bleibt, also schickt uns gerne weiter O-Töne, bewerbt euch gerne weiter mit Ideen für Community-Werbecalls, schickt uns Ideen für Folgen, meldet euch weiterhin bei uns, wenn ihr irgendwie Ideen habt, was wir mal machen sollen oder können. Aber, wie gesagt, neuer Feed, neuer Titel und auch neues Layout, neues Logo. Das gibt's alles ab heute. Viel Spaß beim Reinhören.
Also Vorhang auf für Update Hochschule. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update Hochschule. Mein Name...
Wieso Update? Wieso nicht lehrreiche Hochschulinnovation?
Mensch, ich glaube, da gab es ein Update für den Podcast und das ist auch kein Zufall. Wir haben uns was überlegt, Franz. Was haben wir uns überlegt?
Ja, wir haben uns zweierlei Sachen überlegt. Zum einen hatten wir immer Schwierigkeiten so ein bisschen mit dem Innovationsbegriff und haben gesagt, oh, nur über Innovation reden. Lass uns lieber über die Sachen reden, von denen wir glauben, dass Hochschulen sie brauchen, egal ob sie innovativ sind oder nicht. Und deswegen Updates. Und zum anderen haben wir die Community gefragt, welche Updates brauchen Hochschulen denn?
Genau, und wir wissen ja mal nicht, was dabei rauskommt. Das ist immer ein kleines Risikospiel. Aber glücklicherweise gab es ganz, ganz, ganz viel Input. Und wir würden das einfach mal hier zusammenfassen. Das kann womöglich eine Liste sein, die wir uns für die nächsten Folgen dann auch vornehmen, wo wir in die jeweiligen Themen nochmal stärker reingehen, vielleicht auch auf die Personen, die hier Feedback gegeben haben, zukommen. Aber erstmal gehen wir es durch und gucken, was wir damit machen.
Genau.
Was wäre denn der erste Punkt, der dir so richtig, der dir aufgefallen ist, Franz?
Den ersten Punkt, den ich sehr, sehr spannend fand, war tatsächlich der Wunsch nach effektiveren Supportstrukturen. Und zwar hochschulübergreifend vielleicht sogar und bezogen besonders auf die IT. Das fand ich besonders spannend, den Punkt aufzugreifen. Bei Updates denkt man immer an sowas ganz, ganz Außergewöhnliches. Aber zu sagen, hey, wir brauchen einfach mehr Anlaufstellen für alle Beteiligten an Hochschulen, ist als ein zentraler Wunsch, fand ich spannend.
Ja, und viele Strukturen sind ja auch sehr, sehr historisch gewachsen. Und so wie ich das da mitbekomme, versucht man jetzt im Nachhinein sehr, sehr viel da zu reformieren. Also ob es jetzt irgendwie ein Rechenzentrum ist oder ein hochschuldidaktisches Zentrum oder ein in den Schnittstellen-Support-Einrichtungen, so ein Multimedia-Zentrum, versucht man dann eher zu einem Rechenzentrum zu bewegen oder man versucht ein Rechenzentrum eher zu einer hochschuldidaktischen Supportleistung zu bewegen. Das wirkt sehr, sehr mühsam. Ich glaube, da braucht es generelle Updates und ich glaube, man ist ja auch so ein bisschen Elefant im Raum, die Ressourcenausstattung der Hochschulen wird ja auf absehbare Zeit erstmal nicht viel, viel besser. Klar brauchst du ein Geld-Update. Ich glaube, das können wir jetzt quasi bei jedem Update dazu diskutieren, dass eigentlich ein Finanz-Update braucht. Aber ich glaube, vermutlich können wir mit den wenigen Mitteln viel, viel besser das unterstützen, was wir brauchen. Studierende und auch Lehrende, Mitarbeitende, Forschende, wenn wir womöglich hochschulübergreifend Lösungen haben. Jede Hochschule, die noch so kleine Fachhochschule mit einem großen, für ihre Verhältnisse großen Rechenzentrum. Ich weiß nicht, ob das so zeitgemäß ist in Zeiten von großen IT-Unternehmen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass man sich da häufig verhebt und dann doch irgendwie mit externen IT-Dienstleistern häufig zusammenarbeitet und dann, warum nicht gleich übergreifend, also quasi Pooling vielleicht auf Bundeslandebene, ein großes landesweites Rechenzentrum. Vielleicht ist das ja ein Update, was es bräuchte, mit kleinen dezentralen Einheiten natürlich. Also nicht sich komplett abhängig machen von einem übergreifenden IT-Support-Einrichtung. Aber das schließt ja nicht aus, dass es jeweils auch lokale Ansprechpersonen gibt, die das auch für sich gut nochmal übertragen können in die Hochschule.
Schauen wir, ob das Update kommt. Ronny, was fandst du an der Liste am spannendsten?
Ja, eigentlich auch das Thema KI, das natürlich riesig ist meinen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so technisch, aber schon noch mit Blick auf Kompetenzen. Da passiert ja jetzt wieder eine ganze Menge im Bereich auch generative KI und meine bisschen provokative Vermutung ist, dass der Wissensstand schon noch sehr auf ChatGPT 2022 beruht. Da gab es ja diesen riesen Zulauf von so Weiterbildungsformaten und irgendwie ist das noch bei vielen gespeichert. Das heißt, die Diskussionen sind auf eine Technologie bezogen, die es so gar nicht mehr gibt. Und vermutlich brauchen wir jetzt nochmal so eine neue Aufmerksamkeitswelle, für was es eigentlich passiert. Also ein Kompetenz-Update zu KI. Oder ist das jetzt gar nicht mehr notwendig, Franz?
Ah, da haben wir aus der Community, glaube ich, auch am meisten Feedback zu bekommen. Ne? Also Sebastian zum Beispiel, der sagt, ja, KI auch mal querlegen zu anderen Future Skills und zu gucken, wie verändern die sich durch KI. Oder Ann-Sophie, die eben sagt, ja, man muss auch zu Offenheit und so weiter darüber nachdenken, wie gehen wir mit KI um, was bedeutet das? Also ich habe das Gefühl, nicht nur das Technische, was du auch ansprichst, wie funktioniert's, wie melde ich mich an, wie lege ich mir einen Account an, wie funktioniert ein Prompt, wie engineere ich einen Prompt, wenn auch immer das noch jemand macht, sondern auch, was hat das für Auswirkungen, wie wirkt sich das auf die zentralen Inhalte auch unseres Studiums aus? Also ich habe letztens auch im LinkedIn-Feed irgendwie gesehen, die ersten Hochschulen lassen berühmte Persönlichkeiten die Vorlesung halten, weil das die neue ChatGPT-Version sozusagen so personalisierbar ist. Das heißt, man kann die Relativitätstheorie jetzt direkt wieder von Albert Einstein erklärt bekommen. Welche Auswirkungen hat das aufs Studium? Sowas auch tatsächlich mitzudenken und so weiter zu denken oder eben, wie man das bei Nina in Dresden sieht, so Testlabore zu schaffen, in denen verschiedene Stakeholder, also Studierende, Lehrende, gemeinsam ausprobieren können. Welche Kompetenzen braucht das? Welche Auswirkungen hat das? Welche Updates braucht die eigene lokale Hochschule für KI? Da ist schon eine Menge Pfeffer drin und ich glaube, wir bräuchten mehrere Folgen, um das gut zu überblicken, wie man das einfängt.
Ja, dazu passt ja auch, dass Anne-Sophie Waag genau vor wenigen Tagen diese Initiative mit beim Wikimedia gestartet hat, offene KI für alle, diese 10 Handlungsempfehlungen für offene KI-Technologie. Wie ich es lese, geht es darum, dass ja gerade sehr, sehr viele grundlegende Entscheidungen, auch langfristige Entscheidungen getroffen werden über Lizenzmodelle und Zugänge. Und dass man da vielleicht nochmal etwas reflektiert, auf was man sich da eigentlich einlässt. Also ob man da in sich neue Abhängigkeiten begibt. Und ich glaube, das ist ganz gut. In meiner Wahrnehmung ist es ja alles immer noch so ein bisschen brückentechnologisch. Also man merkt das auch. Wir können das, glaube ich, transparent machen. Wir hatten überlegt, noch stärker auch jetzt die KI und ChatGPT 4.0 quasi hier reinzugeben und uns irgendwie auch als Gesprächspartner zu unterstützen. Aber irgendwie, das dauert noch tatsächlich. Und wenn wir jetzt aber Dinge quasi festzementieren auf Basis dieser Brückentechnologie, wo wir das noch in irgendeinem extra Browser oder in irgendeiner App haben, während es wahrscheinlich langfristig ja in die Tools reinwandert, ist auch vielleicht ein bisschen verfrüht. Also ein bisschen weniger Hype rund um dieses Thema und mehr Kompetenz quasi Ausstattung. Aber zum Thema Hype kommen wir am Ende noch. Was gab's noch, was dir aufgefallen ist, Franz?
Ein Gedanke dazu nämlich noch. Es gab vor allen Dingen bei ChatGPT schon so einige Punkte, bei denen wir gedacht haben, das kommt. Da waren diese einzelnen GPTs, die man programmieren konnte, um ChatGPT weiterzuentwickeln. Oder die Plugins. Falls ihr euch erinnert, es war mal 2 Monate die Diskussion, welche Plugins braucht man. Und dann hat ChatGPT immer das eigene Update gebracht, dass das, was vorher total gehypt wurde, obsolet gemacht hat. Das heißt, es ist super schwer absehbar, was da tatsächlich kommt. Also vielleicht das, was uns gerade als super innovativ vorkommt, jetzt kann man damit viel intuitiver diskutieren und chatten, vielleicht erledigt sich das auch wieder. Das war noch so der Gedanke. Also es ist auch ganz schwer abzuschätzen, welche Updates für KI brauchen wir tatsächlich heute schon.
Ja. Was ist dir noch aufgefallen von den Update-Vorschlägen, die sowohl wir reingegeben haben, aber auch die zurückgekommen sind?
Vielleicht als Kontrast dazu noch von Annika, die Idee, die wir auch mit Isabella hier in unserem Podcast damals noch unter alten Namen besprochen haben, als Kontrast sozusagen zu diesen ganzen KI-Digitalisierungsthemen, ganz ruhig und gesettelt, eigene Gesundheit. Wie gehen wir um? Wie kriegen wir genug Bewegung in den Alltag generiert? Wie kriegen wir vielleicht gute Arbeitsplätze, gute Teamstrukturen, gute Arbeitskulturen an den Hochschulen entwickelt? Dazu kamen auch, passten auch die Beiträge von Christine und so weiter zu, wie brauchen wir planbare Karrierewege, was brauchen wir an Unterstützungsstrukturen für gute Verträge, für gute Ausstattung, für Nachwuchswissenschaftler. Ich bin Hanna, lässt da grüßen. Also da auch eine Menge Diskussionsstoff sozusagen zu, ey, die Basics müssen auch erstmal stimmen, bevor wir überhaupt über KI-Themen sprechen können.
Ja, das hatte ja auch zum Beispiel Andra Krugmann gesagt, vielleicht manchmal auch Entschleunigung, nämlich eigentlich die Stärke der Hochschulen, dass sie ja nicht auf jedes neue Thema aufspringen und doch eigentlich eher stabilisierende Elemente sind, auch in der Gesellschaft ganz allgemein. Also das ist ja die Kernaufgabe von Forschung, gesellschaftliche quasi Prozesse manchmal auch voranzutreiben durch neue Entwicklung, aber ja ganz, ganz häufig auch ein Reflexionsraum zu sein für das, was gesellschaftliche Entwicklungen sind. Und da denke ich jetzt auch dieses Jahr nur ein bisschen auch an Superwahljahr und bin gespannt, wie die Aufgabe der Hochschulen ist, also auch die Rolle der Lehrenden, wie mutig sie sind nach, das gab es ja auch jetzt zuletzt Ergebnisse, wie auch einigen Jahren der gestiegenen Wissenschaftsfeindlichkeit, wie stark sich auch Hochschullehrende, Studierende, Mitarbeitende, aber eben auch Forschende einbringen in den gesellschaftlichen Diskurs. Ob das wieder so ein Einmal-Kampagne wird, die da gefahren wird für eine demokratische Gesellschaft oder ob man sich auch thematisch einmischt. Ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter weg von unseren Kernthemen, aber betrifft uns ja auch irgendwann alle. Also sowohl so Gesundheit, Entschleunigung, aber auch ein bisschen Demut zu haben für das, was wir eigentlich die ganze Zeit hier machen. Genau.
Dazu passte ja auch ein Kommentar, war das, glaube ich, zu ein Update Hochschule als Demokratieförderorte sozusagen. Ne? Das passt natürlich einmal das Thema dazu, sie selbst demokratisch, partizipativ, Students as Partners Approach und so weiter zu gestalten, aber eben auch diese Diskussion wie Wahljahre und so weiter in die Hochschulen reinzuholen oder eben so, wie du es gerade darstellst, nach außen zu tragen. Also es wurde ja wirklich an uns herangetragen, dieses Update brauchen wir auch.
Ja. Etwas ähnlicher auch das ganze Thema der Nachhaltigkeit, also fielen jetzt auch Begriffe, auch da wieder bei anderer, so sozial-ökologischer Wandel, den die Hochschulen als Organisation begleiten, also dieser Whole Institution Approach, also als Organisation nachhaltig zu sein, aber auch in all den ganzen Kernleistungen, also Lehre, Forschung. Was würdest du sagen, Franz, wo stehen wir da im Bereich Nachhaltigkeit? Es gibt ja nun ganz viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeitsstrategie hat, glaube ich, jetzt auch fast jede Hochschule. Sind wir da nicht ganz gut auf Höhe der Zeit, auch nach Jahren der Kampagne, wo eben die Wissenschaft sagt, unite behind science und quasi auch die ganze Forschung zu Klimafolgen, sind wir da nicht sogar als Hochschulen mal ganz gut geupdatet oder ist es immer noch zu wenig?
Ich glaube, in diese Frage gehört als Antwort eher ein Und. Also ich glaube, Hochschulen sind da wirklich an vielen Stellen Vorreiter und es ist zu wenig. Ich sehe das so, dass wir bei vielen Punkten eben gut darüber aufklären, Veranstaltungen haben, Kampagnen haben, Nachhaltigkeitswochen haben oder auch Projekte haben, wie ja unser SDG-Campus. Aber andererseits gibt es Hochschulen, teilweise auch nur vereinzelt, die selber auf Nachhaltigkeit achten, irgendwie ihren eigenen Strom produzieren und auch nicht mehr verbrauchen als den sie produzieren, in ihren Ausgaben, Reisekosten vielleicht irgendwie darauf achten, dass das kompensiert wird. Also ich meine, kannst du bei dir an der Hochschule deine Reisekosten CO2 ausgleichen oder sowas? Ich wüsste nicht, wo ich das eintragen soll.
Nee, deswegen passiert es ja auch, dass Promovierende dreimal so viel CO2 Fußabdruck haben wie andere, die im gleichen Alter sind und vielleicht in einer ähnlichen Lebenssituation. Kein Wunder. Es gibt ja auch spannende Konferenzen im außereuropäischen Raum.
Ja, also das ist, ich glaube, da wäre immer noch einiges möglich und da fehlen auch teilweise schon noch Ressourcen und aus meiner Sicht auch der ganzheitliche Ansatz an den Hochschulen. Also wenn vielleicht Profs, die sich damit beschäftigen und dann ihre Vimis und ihre Promovierenden und vielleicht sogar ihre Studierenden sich irgendwie fachlich damit auseinandersetzen, also was ich bei uns an der HafenCity-Universität im Studiengang Tragwerksentwurf, wie man das irgendwie CO2-freundlicher entwickelt kriegt oder so, schön und gut, aber ob dann zum Beispiel Verwaltungsangestellte im Controlling, die irgendwie Rechnungen begleichen müssen, wissen, dass man höhere Preise rechtfertigen kann, weil es günstigere CO2-Varianten sind oder so, da bin ich vorsichtig. Und das meine ich nicht als Vorwurf an die, sondern eher als Update-Auftrag an die Hochschulen. Die müsste man eben mitnehmen. Das müsste man so diskutieren, dass das funktioniert. Oder auch Drittmittelgeber. Ich wüsste jetzt nicht, ob man bei allen Drittmitteln, die man eingeworben hat, sowas eben auch mit eintragen kann. Beziehungsweise ist mir kein Drittmittel-Ausschreibung bekannt, wo das eingefordert wird. Also wo gesagt wird, euer Antrag muss explizit nachhaltig sein und muss enthalten, dass wie ihr auf Kosten, CO2-Reduktion oder soziale Gerechtigkeit oder so achtet. Das könnte ja so sein. Es könnte ja sein, dass vor allen Dingen staatliche Drittmittel diese Vorgaben erfüllen müssen. Fände ich jetzt nicht unfair, aber das sehe ich überhaupt nicht.
Ja, zumindest, dass man auch ernsthaft dann daran gemessen wird. Quasi, wir sind ja sehr lax mit dem Begriff Nachhaltigkeit, wenn es um Projektnachhaltigkeit geht. Das muss man, glaube ich, sagen. Da wissen wir alle, dass das Spiel ist, dass man irgendwie versucht, die Folgeförderung zu bekommen. Vielleicht sind wir dadurch auch so ein bisschen zu lasch mit dem Begriff der sozialökologischen Nachhaltigkeit. Also ich, nur so eine kleine Anekdote. Ich durfte gestern, also Tag vor der Aufzeichnung, war ich bei Microsoft mal zu Gast und durfte da ein paar Gespräche führen in Hamburg. Und wenn die Nachhaltigkeit meine, kommen ganz schon konkrete Ansätze, die dahinter geliefert werden. Dann wird darüber gesprochen, wo denn die Server für die KIs stehen, ob die nah an den amerikanischen Atomkraftwerken stehen oder doch woanders, wie man das ganz genau meint, oder ob man jetzt doch Server na, in Schleswig-Holstein, wo regenerative Energie ist. Also das Thema wird sehr, sehr schnell ganz konkret, wo man dann fast schon überrascht ist und sagt, okay, wow, wir jetzt sprechen wir wirklich sehr, sehr faktenbasiert. Das würde mir da ein bisschen fehlen. Also dass Hochschulen sich da auch verpflichten. Es gab mal gute Initiativen, auch Nachhaltigkeitsberichterstattung an Hochschulen zu machen. Das ist, glaube ich, außer ich habe das jetzt verpasst, aber ein bisschen eingeschlafen. Also es gibt ein paar Ausreißer. Ich glaube, die Uni Hamburg ist gerade so ein Positivbeispiel, auch mit so einem Chief Sustainability Officer, wo es zumindest wieder neu auf die Agenda gesetzt wird. Aber eigentlich ist es ein bisschen komisch, dass mir die Uni Hamburg da fast schon so positiv auffällt. Wahrscheinlich, weil die anderen gerade ein bisschen sich davor wegducken, vor dem Thema, vielleicht auch vor dem Hintergrund von klammen öffentlichen Kassen und so weiter. Aber wahrscheinlich sollte das kein Feigen Blatt sein. Mal gucken, was da passiert. 2018, 19 hat ja die HAK das ganz groß auf die Agenda gesetzt. Vielleicht sollte das mal wieder passieren. Das hängt ja eigentlich auch zusammen mit einem anderen Thema, das wir reingegeben haben, das gar nicht so auf Resonanz stieß, aber mir auch wichtig ist, und zwar die ganzen Themen, ganz trockener Begriff, aber da steckt, glaube ich, viel drin, Flächennutzungskonzepte. Das betrifft die Mitarbeitenden, aber auch die Studierenden und Lehrenden, also Büros, Lernräume, Seminarräume, Hörsäle, Bibliotheksräume und allgemein den öffentlichen Campusort, vielleicht ja sogar so ein bisschen den dritten Raum, also da, wo Hochschule übergeht in die umliegende Stadtgesellschaft. Also wie gehen wir mit den existierenden Flächen um? Auch da kann ich nur sagen, es ist ja gerade fast überall das Thema, was ist mit meinem Arbeitsplatz? Bleibt das jetzt mein eigener? Teile ich mir das? Habe ich überhaupt noch einen? Zieht die Abteilung um? Ich kann mir vorstellen, das betrifft hier fast alle, die uns zuhören. meine Position zuletzt ist ein bisschen radikal, nämlich dadurch geprägt, dass ein Abteilungsleiter, den ich gerade dazu gesprochen habe, meinte, ja, ich führe diese Diskussion ganz emotional und am nächsten Tag gehe ich über den Campus und laufe an einem leeren Büro nach dem anderen leeren Büro dabei und am übernächsten Tag diskutieren wir das Thema wieder und alle stöhnen, dass die Hochschule aus allen Ecken quasi an Raum platzt und viel zu großer Bedarf ist und wo sollen wir die ganzen neuen Leute unterbekommen, dass das irgendwie zwei Welten sind. Also Talk und Action ganz weit auseinander. Das nur so mal als mein Punkt. Ja, wahrscheinlich geht es aber schon noch um Neugestaltung. Also das sind jetzt ja so pragmatische Lösungen, aber eigentlich müssen wir auch ein bisschen was neu gestalten. Oder ist das unrealistisch, dass wir überhaupt noch mal richtig neu bauen und neu investieren und Lernräume, Gemeinschaftsräume neu gestalten? Vielleicht ruht das Thema auch. Oder kommt da jetzt ein Update?
Also ich habe schon das Gefühl, das kommt. Also wir haben ja selber auch im Podcast hier mit Marco Winska drüber gesprochen, über so neue Lernraumarchitekturen. Wir haben jetzt die neue Ausschreibung von der Stiftung, die vielleicht auch so ein bisschen darauf fokussiert. Jetzt die Leute werden deswegen nicht Gebäude abreißen und neue bauen, aber vielleicht so ein bisschen was umzustrukturieren. Und ich erlebe auch, da waren wir auch zusammen einmal unterwegs, dass auch auf höheren Ebenen was passiert. Also da war eine Studiengangsleitung zum Beispiel, die mit uns beiden mal gesprochen hat und gesagt hat, sie hat bewusst auf ihr Büro verzichtet, weil sie sagt, ja, sie ist ja sowieso eigentlich nur auf Tagung oder macht ihre Lehrveranstaltung und Vorbereitung von Lehre und so macht sie schon auch ganz gerne im Homeoffice. Sie braucht ihr repräsentatives Studiengangsleitungs-Eckbüro, also übertrieben, das weiß ich nicht, ob sie eins hat, braucht sie gar nicht, stellt sie gerne zur Verfügung, können gerne ihre Mitarbeitenden Studis vielleicht auch als Arbeitsfläche nutzen. Also da passiert auch so ein bisschen einfach was, ohne dass da große Strukturen aufgeworfen werden müssen. Und ich glaube, das könnten vielleicht auch kleinere Teams individuell machen, dass sie sagen, oh, wir machen hier so ein bisschen Desk-Sharing, dafür haben wir hier an anderer Stelle, wenn sie denn Mittel vielleicht dafür zur Verfügung haben, so kleine Telefonboxen, in die geht man dann für die Zoom-Calls einfach rein und so. Und dann ist es ja schon fast ein bisschen erledigt. Also dann hat man nicht mehr, Ronny und Franz haben jeweils ein eigenes Büro, sondern Ronny und Franz haben ein Büro als Coworking-Space mit ihren Kolleginnen und ein Büro ist zur Verfügung gestellt für so Meetings, die man irgendwie online macht, für die man ein bisschen mehr Ruhe braucht. Sowas vielleicht. Also ich glaube schon, dass so Flächennutzungskonzepte sich da tatsächlich ändern werden und auch ändern sollten. Und ich glaube, dass das kommen wird. Also ich glaube, das Update ist eins, das steht nach und nach an. Das wird langsam ausgerollt.
Aber wenn das flexibler wird, ah, das kann schon eine Riesenchance, aber auch eine Riesengefahr sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kann zu viel mehr Interaktion führen, weil einfach wirklich nicht diese starren, geschlossenen Büros oder die ganz klassischen, schon auch geschlossenen Seminarräume oder die Bibliotheken in ganz klassischer Nutzung vorhanden sind. Aber gleichzeitig ist es manchmal auch hilfreich zu wissen, wo was an einem Ort ist. Also wenn dann die Professorin gar nicht mehr greifbar ist, und nur noch im Homeoffice in einer ganz anderen Stadt tätig ist, auch Lehrende gar nicht mehr da sind, wo man sie vermutet. Also ich bin da vielleicht ein bisschen zu pessimistisch, aber wenn das schief geht, dann haben wir wirklich nichts gewonnen. Also es entsteht ja auch Innovation dadurch und neue Gedanken, auch in der Forschung, dadurch, dass man sich doch zufällig trifft oder mal ganz kurz irgendwie eine Begegnung schafft. Und wenn ich mir das selber manchmal anschaue, teilweise ist es auch schwieriger, einfach mal Termine zu machen, statt einfach nur zu sagen, ich komme mal kurz rüber und wir besprechen das. Dann werden riesige Termindiskussionen geführt, nur weil man mal ganz zufällig am gleichen Tag auch vor Ort ist und dann sind die Tage aber so zugeballert mit Terminen, dass man sich da gar nicht mehr sprechen kann, wenn man das für riesigen Sitzungsmarathons nimmt. Und dann wartet man, wenn man eine kleine Idee hat, man mit einer Kollegin gegenüber im anderen Gebäude sprechen möchte, wartet man 2 Monate, dass man es endlich mal schafft, auf einen Kaffee sich zu treffen. Das kann es auch nicht sein. Also da, das muss man wirklich ein bisschen mit Genauigkeit betrachten. Aber auch geht. Okay, ein Thema, wo wir dranbleiben, wo wir vielleicht uns auch mal ein paar Beispiele angucken. Ich will jetzt auch nicht ein Pauschalurteil dazu fällen, aber ich glaube, man muss das wirklich von Fall zu Fall betrachten.
Unbedingt. Ja, unbedingt würde ich auch sagen. Und ich glaube auch, dass es dort Pendelbewegung geben wird in die eine oder andere Richtung. Also es wäre schon gut, wenn das die Entscheidung darüber, wie man das gestaltet, auch bei den Leuten liegt, die davon betroffen sind. Und nicht, dass irgendwie eine Hochschule strategisch, die Uni Hamburg im Präsidium für alle 50.000 Mitarbeiter sozusagen entscheidet, so, wir machen das ab jetzt anders. Da gebe ich dir vollkommen recht, das wird nicht funktionieren. Aber so ein bisschen mehr Flexibilität, Eigenverantwortung der Beteiligten wäre schon gut.
Ja, dann ein Thema, das ja umgesetzt ist, wo es kein Update braucht, ist sicher das Thema der Partizipation. Da sind wir sehr weit. Oder würdest du jetzt sofort widersprechen, Franz? Oder wird einfach eine Publikation im Lauf des nächsten ein, zwei Jahre veröffentlicht, die das Thema ein für alle Mal klärt?
Also ich habe eine Publikation zu dem Thema, die wird wohl eher mehr Fragen aufwerfen, als sie klärt. Weil ich glaube, wir sind bei dem Thema doch noch sehr am Anfang. Und auch da gilt, da muss man eine Menge machen. Wie gesagt, wir sehen viel dazu. Es gibt schon Hochschulen, die sind sehr weit. Aber ich erlebe auch immer wieder Diskussionsrunden, in denen spielt das wirklich gar keine Rolle, obwohl es dahin gehören würde. Und ich glaube, wir haben auch noch das andere Thema, das Sebastian uns ja mit auf den Weg gegeben hat, zur vollen Fokus auf Lehrorientierung oder Kultur der Lehrorientierung sozusagen. Und wenn wir die Lehre in den Mittelpunkt stellen, dann wäre Partizipation schon sehr, sehr hilfreich. Und ansonsten, wir haben ja Partizipation auch eben schon angesprochen bei den Lernräumen. Ne, das sollte immer bei den Menschen liegen, die auch davon betroffen sind. Wir haben es auch schon angesprochen bei so ein bisschen BNE, Verantwortung an der Hochschule und so. Es ist also ein querliegendes Thema überall. Und ich finde, es ist überall noch viel zu wenig erforscht, beachtet und umgesetzt.
Ja, aber also der Wille ist aber groß, würde ich sagen. Der Wille ist grundsätzlich nicht an allen Ecken und Enden, aber der Wille ist grundsätzlich da. Das heißt, wir brauchen doch wahrscheinlich eher ein Update in so Umsetzungsideen, Formaten, wie man das ganz praktisch runterbrechen kann, die vielleicht auch fernab der traditionellen, schon ja partizipativ ausgerichteten Strukturen mit studentischer und auch generell akademischer Selbstverwaltung und wirklich ja auch gesetzlich verankerter Mitbestimmung, brauchst wahrscheinlich einfach noch Formate, die auch vielleicht neue Studierende ansprechen, die bisher gar nicht sich eingebracht haben. Und ich glaube, da braucht man vielleicht Kreativität. Also merke ich auch immer selber, ich denke auch immer nur klassisch an die Podiumsdiskussion, wo noch eine Studentin oder ein Student dazugeholt wird, und bin immer schon ganz froh, wenn wenigstens das gewährleistet ist. Aber auch da muss man sich manchmal vielleicht ein bisschen auch kritisch an die eigene Nase fassen, ob man nicht manchmal noch einen Schritt weiter geht, andere Formate ausprobiert. Die gehen dann im ersten ein, zwei Mal ja häufig schief, meiner Erfahrung. Beim dritten Mal klappt es dann richtig gut. Also so ein Kreativitätsupdate im Bereich der Partizipation. Ist das das, was es auch ein bisschen bräuchte?
Ja, genau. Und auch das, was wir hier schon angesprochen haben, so ein bisschen Entschleunigung, Freiräume. Ne? Wenn Studierende und Lehrende Partizipation ermöglichen sollen oder Universitätsverantwortliche, die Zeit, die Ressourcen, der Raum physisch muss ja irgendwo herkommen.
Ja, und du hattest Sebastian Hondasch hier angesprochen, der hat auch das Thema Profilbildung genannt. Das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Ja, finde ich ultra spannend. Da ist auch ein Buch erschienen, das Frank Ziegele vom CRE mitgeschrieben hat, die authentische Hochschule. Das hat eine ganz kurz, ganz ein, zwei Wochen große Aufmerksamkeit auch hier bei LinkedIn gehabt, fand ich ganz spannend. Und es geht ja im Kern darum, dass eine Hochschule wirklich für sich ein bisschen ihre Ziele und Werte noch klarer zieht. Nach außen, aber auch nach innen kommuniziert. Also wir hatten das Thema Nachhaltigkeit, das ist natürlich ein wunderbares Profilbildungselement, aber es kann auch sein, dass man vielleicht eine bestimmte Fachorientierung hat, vielleicht auch eine bestimmte Art der Zusammenarbeit, eine bestimmte Form von Studienmodell, dass man noch stärker nach außen trägt, dass man sich vielleicht bisher noch gar nicht, dessen man sich noch gar nicht so bewusst ist. Also vielleicht können wir auch noch mal über das ganze Thema authentische Hochschule sprechen, aber nicht nur, was es da für Möglichkeiten gibt, aber auch was für Grenzen. Also ich meine, es gibt einfach sehr, sehr große Volluniversitäten. Das wird natürlich spannend, wie eine Universität Heidelberg, die eigentlich ja eher aus 6 bis 7 Unis, nämlich den einzelnen Fakultäten besteht, wie die auch noch authentisch wird, wenn alle 4, 5 Jahre auch noch die Führungsriege wechselt. Aber trotzdem finde ich es mal einen neuen Gedanken, sich damit zu beschäftigen. Und das meinte ja auch Sebastian erstmal nur als Reflexionsprozess. Also sich einfach nur zu fragen, wer sind wir als Hochschule, kann ja auch schon zu vielen neuen Erkenntnissen führen. Da vielleicht ein paar Beispiele sich auch mal anzugucken.
Ich finde, dazu passt aber auch ganz gut der Kommentar von Peter England, den er uns mit auf den Weg gegeben hat. Nicht alle Hochschulen sind gleich. soweit so offensichtlich, das ist uns, glaube ich, bewusst. Aber vielleicht brauchen auch nicht alle so ein klares Profil, weil manche Hochschulen zum Beispiel sehr stark von der Stadt leben, in der sie verortet sind. Also in Hamburg eine Hochschule zu sein, ist sicherlich etwas leichter als in manch anderer kleineren Stadt irgendwo, wo die Anziehungskraft des Ortes nicht ganz so groß ist. Und vielleicht neuere Studiengänge, neuere Hochschulen oder so haben es vielleicht etwas schwerer, ohne starkes Profil. Also mir fällt da die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde ein, die sicherlich gut davon profitiert, dass sie ein sehr klares Profil hat und die sonst vielleicht den Standort Nachteil gegenüber Hamburg oder Berlin da im Umfeld nicht so ausgleichen könnte, ohne das starke Profil.
Ja, das stimmt. Dazu passt auch was anderes, das jetzt zum Beispiel mich sehr, sehr umtreibt, nämlich so die Öffnung der Hochschule. Damit meine ich jetzt gar nicht diese klassische Openness mit OER und Co. auch wichtig. Da passieren noch viele Dinge. Ich glaube, das ist so ein Dauerupdate, was gefahren wird, quasi, was alle paar Monate automatisch als Update durchläuft durch die, bisschen durch die Lehre, durch den Diskurs, sondern eher die ganz, ganz klassische Öffnung. Also eher in die Gesellschaft, in die lokale Zivilgesellschaft, auch in die lokale Wirtschaft. Also den Transfergedanken stärken, da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass viele sich jetzt zurückziehen auf das Argument der klammen Kassen. Und da gab es ja große Initiativen, seien das jetzt Formate, quasi, die sind jetzt in Hamburg ja sehr prominent, irgendwie Wissen vom Fass oder Science Slams oder ganz viele Formate, die ja gut sich entwickelt haben, die aber eventuell jetzt, wo gefragt wird, ja Mensch, wir müssen ja erstmal unsere Kernhausaufgaben machen, müssen ja erstmal unsere Bachelor-Master-Studierenden ausstatten, bevor wir uns hier um die Gesellschaft kümmern. Da ist auch, also da nehme ich eine enorme Pendelbewegung wahr. Und dann gibt es aber noch Ausreißer, wo das Pendel einfach ein bisschen breiter ausschlägt. Und jetzt in einigen, jetzt in meinem Fall Bundesland Schleswig-Holstein, geht es erst los mit Öffnungen, wo wirklich öffentliche Orte von Hochschulen bespielt werden und dann geht das Pendel jetzt voll in die andere Richtung zurück, während alle anderen sagen, warum macht ihr das überhaupt? Ihr habt doch irgendwie einen anderen Kernauftrag als Hochschule und warum kümmert sich das Präsidium jetzt darum, während eigentlich gerade die nächsten Systemakkreditierungen anstehen, warum kümmert man sich um die Gesellschaft? Da könnte ich mir auch noch ganz spannende Diskussionen im Laufe des Jahres vorstellen.
Dazu habe ich mal eine Nachfrage, wie du das mit deinem Digital Learning Campus sozusagen einschätzt, weil mein erster Eindruck war jetzt, vielleicht ist die Herausforderung oder das Problem da auch immer, dass die Hochschulen denken, sie müssen etwas für die Gesellschaft tun und dann planen sie und machen sie für die Gesellschaft Wissen vom Fass, Science Slam und rollen das aus, bieten das an und dann ist irgendwie die Nachfrage gar nicht ganz so groß, wie man gedacht hat oder sowas. Was mir immer fehlt, ist der umgekehrte Weg. Gesellschaft kommt an Hochschulen sozusagen an, ist in den Prozessen frühzeitig beteiligt und sagt, was sie gerne hätte. Welche Antworten wollen sie? Welche Formate wollen sie? Wie wollen sie das? Der Weg fehlt mir ganz oft. Ich habe das Gefühl, das ist einer der Knackpunkte, warum diese Öffnung von der Hochschule in die Gesellschaft nicht funktioniert, weil die Gegenbewegung sozusagen fehlt. Kannst du das irgendwie einordnen, teilen, widersprechen?
Ja, mein Gedanke ist, man muss erstmal die Hand ausstrecken. Also man muss erstmal die Formate generieren, um überhaupt auch den Willen zu zeigen, also sichtbar zu sein, also wirklich strategisch sichtbar zu sein, auch mit einer großen, in dem Fall jetzt Kommunikationskampagne zu zeigen, Mensch, wir sind grundsätzlich bereit, uns mehr in die Stadt zu öffnen. Und dann muss man es, aus meiner Sicht, braucht es da noch mal ein Format-Update. Also nehmen wir mal das Beispiel Science Slam. Gut und schön, aber da wissen wir aus der Begleitforschung zu Science Slams, das erreicht ohnehin die Akademisierten, die einfach das nett finden. Und das ist so ein Bubble-Phänomen. Gut und schön und auch wichtig, und auch in Zeiten der Wissenschaftsfeindlichkeit gut, auch trotzdem außerhalb der Hochschule tätig zu sein. Aber eigentlich finde ich viel spannender, wenn wir dann noch konkreter uns dem Anspruch stellen, außerhalb der Hochschule zu wirken. Ein Beispiel wäre eben, dass man vielleicht mal einen Science Slam für Schülerinnen und Schüler organisiert, wo wir erstmal wissen, dass die nicht per se studieren aktuell, aber ja ganz spannend, manche nehmen Studium auf, manche nicht. Da haben wir sogar konkrete Mehrwerte davon. Wenn wir Schülerinnen und Schüler erreichen, vielleicht werden die irgendwann mal Studentinnen und Studenten. Das kann ja vielleicht auch sogar opportun sein, das zu tun. Da wissen wir, dass wir ein bisschen außerhalb der Bubble sind. Da können wir vielleicht sogar unsere Mission, Wissenschaft auch mal als Konzept zu transportieren, dem viel mehr gerecht werden als bei denjenigen, die es eh wollen. Also da würde ich mir einfach nochmal so ein mutiges Format-Update wünschen. Bedeutet aber auch zu deiner Frage, dass vielleicht Schülerinnen und Schüler einfach mal das hinterfragen. ja, ich habe mich jetzt informiert, toller Vortrag, ich würde gerne studieren, aber was ist denn das? Das ist ja total unflexibel. Ich dachte, es mittlerweile kann ich ja auch hybrid studieren. Ich würde ja gern auch noch mal ein bisschen was anderes sehen. Also die Hochschule würde ja wieder gefragt werden, wenn sie ein bisschen außerhalb ihrer Komfortzone tätig ist, aber trotzdem muss man im ersten Schritt die Hand reichen, raus aus der Hochschule. Ich glaube, da mir fallen noch nicht die guten Formate ein, wie man so die Gesellschaft partizipativ reinnimmt, ohne dass man davor ein gutes Signal gesendet hat. Aber da kann man sich vielleicht mal die Formate angucken, die es dann auch geben kann. Also Updates an Formaten. Ähnlich wie bei Partizipation ist es nicht der Wille, sondern eher die Formatumsetzung.
Ja, aber ich finde, das schließt sich ja auch nicht aus, ne? Einen ersten Schritt zu gehen mit den Strukturen, mit den Ressourcen, die wir ja auch haben als Hochschulen, finde ich super. Und dann eben offen für Neues sein und für Gegenbewegung, finde ich einen guten Ansatz. So, man kann ja auch nicht immer warten, dass der Erste zuerst schreibt. Dann schreibt keiner. Ja.
Einen Punkt würde ich gerne noch aufgreifen, den hat Kai Bergling geäußert, nämlich das ganze Thema vernetzte Schnittstellen quasi, das gibt da aus meiner Sicht so Bewegung, also Interoperabilität, endlich habe ich es mal richtig ausgesprochen, ist da ein Stichwort, da passiert ja ganz, ganz, ganz viel. Da sind ja Initiativen, die jetzt in die Umsetzung kommen, die vor Jahren geplant waren, wie zum Beispiel Mein Bildungsraum, also aka Nationale Bildungsplattform, europäische Initiativen, die europäischen Hochschulallianzen, ganz viel Vorarbeit und jetzt müsste eigentlich diese Umsetzung folgen. Und da bin ich gespannt, ob das dann zu technologisch komplex gedacht wird. Also da, ich habe jetzt nur an einem Beispiel, das heißt BIM mitbekommen, da geht es quasi um automatisierte Anerkennung, Anrechnung, Vorarbeiten geleistet, technische Umsetzung steht, prototypisch umgesetzt. Jetzt müssten, und jetzt kommt ganz großes quasi Gänsefüßchen, nur die Hochschulen diese Systeme eigentlich ankoppeln und umsetzen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es in der Umsetzung tatsächlich steht. Ich bezweifle mal diese technokratischen Ansätze, wo man denkt, Technik funktioniert, warum machen wir es jetzt nicht? So leicht ist es dann doch nicht, weil es hinterfragt ja auch andere Prozesse. Aber da nochmal sich ein bisschen mehr mit den Themen zu beschäftigen, also gerade was das auch für Vorteile denn hätte, automatisierte Daten für Lernwege, für Übergänge zwischen Bildungsverläufen, bin ich sehr, sehr gespannt, was da jetzt in die Umsetzung kommt, was jahrelang mit vielen, vielen Fördermillionen jetzt ja unterstützt wurde. Ich hoffe, da kommt ein Update, aber ich würde es nicht als automatisch betrachten. Es sind keine automatisierten Updates, mit der Metapher zu sprechen. Aber das war jetzt ja quasi, Franz, ein paar Fortschritt durch, was es bräuchte, vielleicht auch so ein schneller Sneak Preview, was das dann bedeuten kann, wenn wir uns jetzt stärker nicht mit Innovationen im Kern beschäftigen, weil man dann immer wieder über den Innovationsbegriff sprechen muss. Wir würden gern direkt über Themen, Ansätze, Beispiele sprechen, was Hochschulen dann besser machen könnte, aus unserer Sicht. Es ist alles normativ. Hochschule kann noch bleiben, wie sie ist. Ich glaube, das wäre auch in Ordnung. Aber Updates, wo wir denken, Mensch, das wäre doch von Nutzen für alle. Und die wollen wir uns vornehmen. Darum soll es gehen in den nächsten Folgen. Ab jetzt hoffentlich in der gleichen Frequenz wie davor. Und was steht denn konkret als nächstes an? Auf was kann man sich denn in den nächsten Wochen, Monate freuen? Vielleicht, Franz, können wir da einen spontanen Ausblick geben.
Genau, also unter unserem neuen Namen, ne, wir nennen den Podcast ja auch offiziell um, werden wir als nächstes auftreten. Wir erfüllen uns einen Podcast-Kindheitstraum, über den wir schon vor Jahren gesprochen haben, als wir angefangen haben, nämlich einen Live-Podcast auf einer Veranstaltung und dann noch auf einer, die uns beiden auch wirklich wichtig ist, dem University Future Festival, das sich ja mit Hypes und Tales of Tomorrow einen schönen Namen gegeben hat und wir besprechen, welche Hypes gab es eigentlich, Ronny? Und mit wem machen wir das? Und worum geht's genau?
Genau, dazuschalten würde, wenn ihr euch dazuschaltet, würde uns mega freuen, weil Live-Podcast lebt halt auch vom Publikum. Sonst, ich meine, jede Aufzeichnung bisher war eine Live-Aufzeichnung. Asynchron hätte, glaube ich, keinen Spaß gemacht. 7. Juni, an dem Freitag, wo alles online stattfindet, beim University Future Festival. Anmeldung für die Online-Plätze ist natürlich noch problemlos möglich. Am 7. Juni 11.45 Uhr bis 12.45 Uhr Hypes of Tomorrow. Welche Hypes gab's? Welche kamen? Welche gingen? Was können wir daraus lernen? Zusammen mit Anja Lorenz und Markus Daimann, die auch schon wirklich viele, viele Jahre in dem Diskursgeschehen drin sind. Bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das wird gut. Natürlich wird die Folge auch sehr zeitnah dann veröffentlicht. Das wird gut. Was wir noch nicht wissen, aber uns vornehmen, ist, dass wir auch, wir hatten schon 2, 3 Folgen zu vor Ort, wo wir einfach vor Ort bei Veranstaltungen, weil Franz und ich, wir sind auch in Berlin, wo wir dann spontan Menschen das Handy hinhalten. Nicht so spontan, dass sie völlig überrascht sind, aber dass vielleicht die eine oder andere Antwort ist, die man ja so nicht hat, wenn man Interviews vereinbart, wie wir es ja sonst machen. Eventuell, wenn es gut läuft und wir diszipliniert sind und uns nicht verquatschen anderweitig, dann gibt's auch eine Vor-Ort-Folge vom University Future Festival mit Fokus auf, was in Berlin los war. Also ein heißer Juno, würde ich sagen.
Genau, und an dieser Stelle nochmal der Aufruf an alle, die uns hören und die sich vielleicht auch inhaltlich an der Folge Hypes of Tomorrow beteiligen wollen. Schickt uns gerne über die Kanäle, über die ihr uns kennt, Meinung, Einschätzung. Welche Hypes der Vergangenheit haben sich erledigt, haben eure Erwartungen übertroffen, habt ihr unterschätzt, findet ihr falsch? Und natürlich, welche aktuellen Hypes haltet ihr vielleicht für überschätzt? Oder wo wundert ihr euch, dass es um bestimmte Themen gar keine Hypes gerade gibt? Warum werden Themen, die eigentlich total gehypt werden müssten für unseren Hochschulsektor, gar nicht besprochen? Vielleicht auch in diesem Podcast nicht. Also plinkt uns gerne an, direct messaged uns gerne an, wie auch immer, schickt uns Brieftauben oder Eulen oder was auch immer. Und dann versuchen wir das einzubauen und diese Folge, die sicherlich sehr, sehr knackig wird, gut vorzubereiten. Und wir freuen uns über viele bekannte Gesichter, dann virtuell oder die Tage vorher in Präsenz in Berlin.
Ja, knackige Folge war ein gutes Stichwort. Heute schaffen wir es tatsächlich mal echt zum Punkt zu kommen. Das hat auch den Vorteil, dass wir tatsächlich alle Folgemeetings erreichen können. Und freuen uns auf jeden Fall auch über Feedback, dass wir jetzt ein bisschen also es gibt eine Tradition, die wir fortsetzen, nämlich die Frequenz thematischen Ausrichtung, die O-Töne, die Community-Orientierung. Wir haben auch einige davor gefragt, ob wir jetzt völlig in die falsche Richtung marschieren. Vielen Dank auch da fürs bilaterale Feedback und freuen uns, diesen Weg mit euch gemeinsam zu gehen mit Podcast Update Hochschule und denken auf bis bald.
Tschüss. Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, tragt euch gerne in unsere Expertinnenliste ein, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community-Werbeblock. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommen von Stefan Fischer.